Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken begeben sich für euch in den zerklüfteten Talkessel und fräsen sich durch das Dörfchen, etliche kleine Dungeons und einen großen Tempel, den Stephen King mit einer Hülle umgeben hat. Oder ist der Grund eher doch der gute Tobias, der seine abenteuerlichen Fähigkeiten etwas überschätzt hat? Ihr werdet es in der heutigen Folge erfahren.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der wir uns in einen zerklüfteten Talkessel wagen und hoffen, dass wir von Albträumen verschont bleiben, denn wir sprechen heute über das Abenteuer Nightmare Over Ragged Hollow. Das Abenteuer von Joseph R. Lewis wurde im August 2023 bei The Merry Mushman, also dem französischen Verlag, veröffentlicht und war ursprünglich mal ein Abenteuer für die 5. Edition, wurde aber angepasst und soll ein Einstiegsabenteuer für OSR-Rollenspiele sein. Wir schauen heute in dieser Folge mal, ob dieses Abenteuer diesen hohen Ansprüchen gerecht werden kann, und Moritz beginnt.
Ja, das tue ich gerne. Ich habe direkt mit der ersten Seite Spaß, denn da sind die SpieltesterInnen genannt, das ist okay. Aber was ich so noch nie gesehen habe, es gibt so eine Art Friedhof für die Spieltestcharaktere. Und ja, der lässt schon tief blicken. Ich weiß nicht, ob ich mit der Art von Spiel sehr glücklich wäre, die da zu geschehen scheint. Denn da scheint doch einiges sehr arbiträr zu passieren. Zum Beispiel ist Carapaceo, ein Dieb der zweiten Stufe, gestorben, da er von Säure aufgelöst wurde, die in seinem Rucksack zerdeppert wurde. Auf die arschlöchige Idee bin selbst ich noch nie gekommen. Dann hat sich halt alles im Rucksack zerstört, von mir aus durch die Säure. Aber dann zu sagen, oh, das hat dich auch noch aufgelöst, du bist tot, ist echt mies. Oder Tristan Golden Tunes, ein Bade der ersten Stufe, wurde im Banditenlager während der Vorstellung gesteinigt. Und ja, come on, auch wenn er schlecht gesungen hat, ich möchte da auch nicht weiter drauf eingehen. Denn lustigerweise kommen auf der nächsten Seite dann ein paar Hinweise, wie OSR funktioniert. Und die sind absolut okay. Also SpielerInnenentscheidungen sind wichtig. Es gibt eine offene, dynamische Umgebung. Die Spielleitung ist neutral und hat keine Agenda. Klassisch Rulings over Rules. Die Würfel als Zufallselement sind auf jeder Ebene interessant und wichtig. Es gibt keine krampfhafte Balance der Schwierigkeiten. Und die Charaktererschaffung ist schnell, damit schnell gestorbene Charaktere auch schnell ersetzt werden können. Ja, das ist alles okay. Und das wird natürlich auf die Principia und auf Matt Finch Primer hingewiesen, die ihr euch geben könnt. Da macht ihr alle nichts verkehrt. Dieses Abenteuer soll Charaktere der ersten Stufe auf Stufe 2 oder gar 3 bringen. Das halte ich für durchaus realistisch. Wenn sie so ziemlich alles mitnehmen, was man mitnehmen kann, sind die auf jeden Fall ganz locker auf Stufe 3. Und die Story ist kurz gesagt, ein Abenteurer hat eine Seuche verbreitet. Die SC müssen ihm die Krone der Träume entreißen, um das Ganze zu beenden. Auf dem Weg dorthin gibt es das Dorf, das ich auch mit zerklüftetes Tal oder zerklüfteter Talkessel übersetzt hätte. Das Dorf, kleinere Dungeons, die Wildnis und den großen finalen Tempel. Und auch hier wird dann nochmal darauf hingewiesen, wie bei Mausritter oder Kern oder wo auch immer, Kämpfe sind nur der letzte Ausweg. Versucht es irgendwie so hinzukriegen. Und tatsächlich, wenn ich mir das Abenteuer so angucke, sind sehr viele wirklich rollenspielig zu lösende Situationen vorzufinden. Also ich würde sagen, es wird gut beschrieben, was los ist. Es wird gut darauf hingeleitet, wie wir das Abenteuer erleben können. Aber diese Tode im Friedhof, die lassen mich ein bisschen dran zweifeln, wie die alten Franzosen oder der Joseph Lewis das so geleitet haben. Aber naja, schauen wir mal. Dann hau rein, du bist dran.
Ja, ich mache mal weiter mit dem Kapitel, das sich Background nennt, und dieses Kapitel beginnt mit einem kurzen Überblick über die Stadt Ragged Hollow, in dem wir erfahren, dass hier Flachs angebaut wird und Papier hergestellt wird, dass die BewohnerInnen die Stadt nicht verlassen und man auch besser nicht zum Trauerberg oder in den Zwielichtwald wandert. Das heißt, hier wird schon ziemlich deutlich gemacht, dass Gefahr außerhalb der Stadt lauert. Es sei denn, man ist jugendlich und begibt sich auf ein Paloo, also eine Art Wanderschaft, um als Tagelöhnerin zu arbeiten und kleinere Abenteuer zu erleben. Im Kapitel Background erfahren wir aber natürlich auch, was in der Stadt los ist und was die EinwohnerInnen plagt. Und zwar ist das der jugendliche Tobias, denn der ist schuld an allem, denn er ist aufgebrochen, um ein Zwergengrab zu erkunden und hat sich dabei mit dem übersinnlichen Dolorous Icker infiziert, beziehungsweise hat dieses Wesen von seinem Körper Besitz ergriffen. Nett ist hier, dass nicht ganz festgelegt ist, was genau dieses Wesen ist, sodass man es für seine eigene Kampagne bzw. das eigene Setting entsprechend anpassen kann.
Wobei ich kurz anmerken möchte, dass man auch als AbenteurerInnen diese Grabstätte besuchen kann. Und da wird das schon so geschildert, dass ich mir das wie einen Schwarzpudding, wie wir alten Leute sagen, vorgestellt habe. Mit ein paar zusätzlichen, sehr unerfreulichen Fertigkeiten. Übrigens an der Stelle noch Gruß an Günther, der sich über Schwarzpudding schön aufregen kann. Ich sage es jetzt dreimal hinter... Nein, ich sage es nicht dreimal hintereinander. Okay, du bist wieder dran.
Ich habe es mir tatsächlich auch irgendwie wie so eine Galerte oder irgendein schleimiges Wesen vorgestellt.
Ah, so ein Schwarzpudding, würde ich sagen.
Ja, genau, so ein Schwarzpudding wäre was richtig Gutes. Naja, Tobias ist aber in den Tempel des Halkion geflohen und die Priesterinnschaft hat ihm erst eine magische Krone auf den Kopf gesetzt, um ihn zu heilen, was leider nur dafür gesorgt hat, dass Albtraumgestalten erscheinen und dann zum Schutz vor diesen Wesen eine magische Kuppel um ihn gelegt werden musste und den Tempel ebenfalls, um zu verhindern, dass sich diese Wesen ausbreiten. Und um dieses Ausbreiten zu beschreiben, hat das Abenteuer eine Mechanik parat. Denn bevor der Dolorous Icker vollkommen die Kontrolle über die Krone erlangen kann, gibt es erstmal eine Pufferzeit von 7 Tagen. Und nach diesen 7 Tagen sterben pro Tag 1W4 Personen in der Stadt, die man mit einem D66 auswürfeln kann. Und die Glocken des Tempels schlagen jeden Tag entsprechend der Anzahl der noch Lebenden. Das heißt, man hat direkt eine akustische Warnung, dass es weniger werden. Je mehr dieses Wesen die Kontrolle übernimmt, desto mehr DörflerInnen sterben und desto kleiner wird aber auch die magische Schutzkuppel. Und sobald genug DörflerInnen verstorben sind, verändert sich die Stadt je nach Eskalationsstufe. So gibt es dann mehr und mehr Erscheinungen, es bricht immer mehr Angst und Panik aus und es endet dann, falls die Charaktere nichts tun, im Doomsday und die lebenden Albträume brechen aus dem Gefängnis heraus. Ich finde, das ist sehr schön gemacht und zeigt den SpielerInnen die Konsequenzen direkt auf, falls sie nichts gegen das drohende Unheil tun. Ist aber für ein Einstiegs-OSR-Abenteuer auch ein bisschen komplex, würde ich sagen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen Buchhaltung betreiben. Es ist, wenn man sich ein bisschen einigt, natürlich nicht ganz so kompliziert, aber ich finde, wenn es sich an EinsteigerInnen richtet, könnte das schon eine gewisse Hürde für Spielleitung sein. Wie starten wir denn ins Abenteuer, Moritz?
Ja, wir starten mit einem, sag ich mal, pittoresken Vorlesetext, denn dieses Abenteuer hat kurze, aber immerhin Vorlesetexte. Und dieser Vorlesetext, also der hat so 8 Zeilen würde ich jetzt schätzen, ohne drauf zu gucken, wird dann aber mittendrin einfach gebrochen. Denn erst ist da, oh, hier diese schönen kleinen Hütten und bock, bock, bock. Und dann kommen die Gruppe wohl zu dem Tempel, um den dieser magische Schutzwall gelegt ist und die Dörfler prügeln mit Sachen da drauf ein. Und an dieser Stelle gibt es dann durch Interaktion mit den Leuten, die da irgendwelche Dinge machen, um in den Tempel zu kommen, denn das Volk ist verzweifelt, gibt es 6 Gründe, ins Abenteuer zu ziehen, was ich ziemlich elegant und cool finde. Ich finde es auch ein bisschen unzufriedenstellend, weil ich würde dann natürlich gerne direkt da reingehen und loslegen, aber ich muss erst durch die ganze Pampa reisen, um eine der ungefähr 5 Optionen, die es gibt, um da reinzukommen, irgendwie wahrzunehmen oder in die Hände zu bekommen, je nachdem, aber dazu komme ich später nochmal. Und dann gibt es noch 20 schöne Gerüchte. Gerüchte sind immer gut. Die sind zur Hälfte wahr, zur Hälfte falsch. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass die auch immer abwechselnd richtig und falsch sind, was ich sehr lustig finde eigentlich. Aber spaßigerweise haben ein Teil davon mit dem eigentlichen Abenteuer oder so kaum was zu tun und sind einfach so dahergelabert freundlich, möchte ich mal sagen. Also ich fühle mich aber dennoch jetzt in die Lage versetzt, mein Abenteuer zu starten.
Ja, sehr gut. Und damit man ins Abenteuer starten kann, muss man auch etwas über die Stadt wissen. Und auf 6 Seiten zur Stadt Ragged Hollow bekommen wir 11 Locations, eine Tabelle für nächtliche Ereignisse, eine Karte und 2 Mini-Abenteuer. Die 11 Locations sind in kurzen und knappen Sätzen beschrieben, bei denen immer 3 bis 7 Begriffe fett markiert sind und so schnell einen Überblick über die Kernaspekte dieser Location geben. Schön ist, dass die Orte vor allem auf Abenteuer und Abenteurer ausgerichtet sind, also Informationen bieten, Hooks, kleine Abenteuer oder abenteuerliche Dienstleistungen. Das ist ja also wirklich alles auf das Erleben von Abenteuern ausgerichtet. Ein Beispiel wäre die Kneipe des verlorenen Ochsen, dessen Besitzer Kenan zwei seiner besten Trinkerkunden, Gustav und Gaston, vermisst, die seit neuestem lieber etwas rauchen gehen im Turm südlich der Stadt. Auf den kommen wir später nochmal zurück.
Du meinst, es ist der 1.4.24 auch in diesem Abenteuer?
Ah, es ist deutlich unangenehmer, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Außerdem sitzt im Gasthaus auch noch Justin, der Akolyt, der den Charakteren direkt etwas über den Kernplot des Abenteuers erzählen kann. Sehr cool finde ich in dem Kapitel die beiden Mini-Abenteuer in der Stadt, von denen eines nicht klassischer sein könnte, denn hier soll man Ratten in einem Keller erschlagen, wobei die Ratten im Keller immerhin Spinnenratten sind und damit eine kleine Abwandlung des klassischen Tropes bieten. Aber Moritz, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ratten in Kellern verprügeln?
Ja, definitiv. Das würde auch der Bäckermeister von Lahm gerne haben, dass die Ratten da entfernt werden. Das geht gar nicht anders. Du kannst kein Stadtdorf ohne Ratten in der Bäckerei-Kellerstube machen. Das geht nicht.
Das stimmt allerdings. Aber es gibt noch eine weitere schöne Sache. Denn als zweites sitzt der pustelübersäte Goblin Krächzer im Brunnen der Stadt und bittet die Charaktere, die Hexe Orla Graulocke zu erschlagen, die ihn verflucht hat. Und interessanterweise ist er auch die Ursache für die Spinnenrattenplage, denn er hat aus Wut über den Fluch andere Lebewesen gebissen und so den Fluch weitergetragen. Und dadurch haben sich die Ratten in diese Spinnenratten verwandelt oder die Rattenspinnen. Und deswegen müssen sich die Charaktere überhaupt um diese Plage kümmern. Also ein nettes Kapitel, in dem man auf wenigen Seiten viele coole Informationen erhält.
Ich finde das sowieso insgesamt eine schöne Sache, weil es öfters vorkommt, dass Dinge andere Dinge bedingen. Oh Mann, da war viel Dinge drin. Ne?
In der Tat.
Aber ihr wisst, was ich meine und das ist schön durchdacht, dass oft einfach man erkennt, deswegen ist das passiert, weil das da los war. Das ist aber eigenartig. Ja, ich hatte jetzt ein ganz komisches kleines Zwischenkapitel, das heißt Local Rivals und ich dachte, da würden jetzt so 7 bis 8 Fraktionen kurz geschildert, die ich dort antreffen kann, die alle miteinander irgendwie im Clinch liegen, die ich gegeneinander ausspielen kann. Halbwegs weit gefehlt. Es werden nämlich 2 Fraktionen geschildert, die aber irgendwie gar nicht so richtig was miteinander zu tun haben und die auch so ein bisschen in diesem Abenteuer verloren wirken. Ich habe nämlich erstmal die Ragdolls, die wir alle wissen, eine Katzenart, die vermutlich wegen Ragged Hollow sich so genannt haben, weil das einfach schick ist. Das sind 3 junge Damen, Severin, Lyle und Betty, die auf der Suche nach Respekt und Reichtum sind. Wenn sie Reichtum nicht kriegen können, Respekt. Wenn sie Respekt nicht kriegen, Reichtum, ist ihnen egal. Auf jeden Fall pöbeln die gerne rum und machen Dinge und hängen irgendwie so in der Luft. Und die zweite Gruppe sind Bogdans Leute. Bogdan ist ein Banditenanführer aus einer weit entfernten Stadt, der mit seinen 2 Leutnants Castor, einem Kämpfer, und Jethra, einer Magierin, da in einem Gasthaus logiert. Und ja, die haben beim örtlichen Händler 1000 Zigarren gekauft für 1000 Tacken und wollen die jetzt abholen und warten jetzt irgendwie so mafiös auf die Übergabe. Und ich weiß nicht, was die da sollen. Die werden aber auf die Charaktere vielleicht aufmerksam und werden sie dann in die Berge verfolgen. Es ist alles ein bisschen komisch und ich hatte von diesem Kapitel etwas anderes erwartet. Das sind mehr so 2 Gruppen, die ich da mal so irgendwie reinstreuen kann, wenn mir nichts Besseres einfällt. Ihr wisst ja, wenn nichts passiert, lasst einen Typen mit einer Knarre die Tür auftreten. So kann ich die irgendwie einsetzen. Aber die schweben in der Luft. Die hängen nicht mit dem restlichen Dorf großartig zusammen. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Zusätzlich zu diesen Fraktionen, die mich etwas überrascht zurückgelassen haben, gibt es die Beschreibung eines ersten Dungeons, der in der Nähe des Dorfs liegt, das Windlerhaus. Ich werde das auch nicht versuchen zu übersetzen. Das ist einfach ein Familienname. Und das ist ein schön geschildertes, moosüberwuchertes Haus. Und zwar fernab anderer Gebäude, aber noch in der Nähe von Ragged Hollow gelegen. Wir haben klassisch so eine Türglocke mit so einem Strang zum Dranziehen und das ruft den Geistbutler Andrew herbei, der so ein bisschen verkalkt ist, wenn du als Geist verkalkt sein kannst. Aber der ist auf jeden Fall freundlich und hilfsbereit und versucht, die Gruppe zu unterstützen und so ein bisschen rumzuführen in diesem verlassenen Geisterhaus. Ich finde das sehr, sehr schön. Der wurde nämlich von der Windler-Familie so ein bisschen nicht so gut behandelt, wie es sich für ein solches Faktotum gehört. Deswegen kann er zur ewigen Ruhe gelegt werden, einfach mit guten Worten oder der Zahlung von einer Goldmünze. Das ist so ein bisschen wie Dobbys Socke. Irgendwie kann man ihm dann seinen Seelenfrieden geben und er kann von dieser Welt scheiden. Wird er aber bedroht oder schlecht behandelt, so schreit er ganz fürchterlich, was W3 Schaden verursacht, und dann verschwindet er für eine Stunde, um dann später wieder aufzutauchen. Ja, dann gibt es eine Begegnungstabelle mit W6 für diesen kleinen neuen Räume-Dungeon. Ich mag die Nummer 6 sehr gerne. Da kommt nämlich ein kleiner, fingergroßer Spielzeugsoldat ins Zimmer marschiert, beschießt mit der Mini-Armbrust irgendeinen Charakter, was aber keinerlei Auswirkung hat, und schmilzt dann unter lautem Trauer- und Schmerzensgeheul. Das finde ich schön. Vor allem kann ich mir vorstellen, wie die Gruppe in Panik gerät und die Person, die von diesem blöden Mini-Armbrust-Dingsi getroffen wurde von dem Bolzen. Aber es ist einfach nichts los. Es ist einfach nur ein doofer Spielzeugsoldat. Naja, die neuen Räume sind Arbeitszimmer, Esszimmer, Küche, Lagerraum, Schlafzimmer, Kinderschlafzimmer, Badezimmer, Bastelzimmer und Keller. Ja, da ist jetzt nichts Spektakuläres. Ich mochte, dass im Lagerraum eine explodierende Dose ist, die einfach dann durch eine Kettenreaktion andere Dosen auch explodieren lässt. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was sich ausdehnt im Laufe der Zeit und dann die Konserve einfach sprengt. Und sehr witzig war, da war zwar mal die exakt gleiche Beschreibung. Leichte Dose, etwas raschelt da drin, wenn man sie schüttelt. Da drin sind 119 Goldmünzen. Und leichte Dose, etwas raschelt da drin, wenn man sie schüttelt. Da drin ist ein Springteufel. Okay, gut. Im Badezimmer sind dann mal ganz gechillt 13 giftige Moorvipern. Da kann dann die erste Stufegruppe einfach nur weglaufen oder die Tür zuschlagen oder was auch immer. Im Bastelzimmer, scheinbar war der Herr Windler so ein Tüftler, gibt es aufziehbare Sprungstiefel, die mechanisch funktionieren. Und wenn ich mich recht entsinne, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig, ist das aber einer von den Gegenständen, mit dem man in diesen Tempel mit einem gewaltigen Sprung hineingeraten könnte. Also gefällt mir gut, hat so ein leicht steampunkiges Element. Ja, und im Keller sind jetzt keine Ratten, sondern da sind Ratten-Goblins. Okay, also die Zeichnung davon ist cool, aber die Werte und so insgesamt, das ist doch wieder das Klassische und keine große Überraschung. Aber ein schöner kleiner Dungeon zum Warmwerden. Es gibt nicht schrecklich viele Kämpfe. Es gibt einmal die Möglichkeit zu beweisen, dass die Gruppe schlau ist und vor Moorvipern wegläuft. Und es gibt einfach die Option, auch mit dem Andrew sich ein bisschen gut zu halten. Und ich würde den, glaube ich, als Spielleitung sehr gerne spielen wollen. So ein verkalktes, freundliches Gespenst würde ich sicher hinkriegen.
Davon gehe ich aus.
So viel zum Windlass. Ja, da muss ich ja gar nicht viel verändern. Das ist ganz einfach.
Okay, wir machen weiter mit dem Zwielichtwald. Und dieses Kapitel ist ähnlich aufgebaut wie die folgenden Kapitel zu den unterschiedlichen kleinen Hexregionen. Und ich stelle mal die einzelnen Locations exemplarisch vor. Aber nicht ohne zu erwähnen, dass, wenn man die Pfade im Zwielichtwald verlässt, dass man dann an zufällig bestimmten Orten wieder herauskommt. Dafür gibt es hier eine kleine nette Würfeltabelle. Und auf der ersten Doppelseite dieser Kapitel gibt es eine kleine Begegnungstabelle. Und Moritz wird sich freuen, denn es kommen Clashe darin vor.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gutes Abenteuer.
Es kann gar nicht mehr schlecht werden. In dem Zwielichtwald können die Charaktere unter anderem auf Beatrix treffen, ein liebevolles Mütterchen und eine Kraft des Guten, die die BewohnerInnen der Stadt vor den Gefahren des Waldes beschützt und am liebsten frisch gebackene Kekse serviert.
Oh.
Allerdings werden diese Kekse in letzter Zeit immer wieder von Goblins gestohlen, was die gute Beatrix natürlich zu einem gewissen Stück stresst. Richtig cool ist Beatrix' Gefährte, der animierte Besen Swiffy, den die Charaktere sogar als Begleiter bekommen können, wenn sie sich um das Goblin-Kekse-Problem kümmern. Apropos Goblins, die nächste Location ist der Goblin-Markt, auf dem es überraschenderweise jede Menge Goblin-HändlerInnen gibt, die absurde Dinge verkaufen und von denen man auch so einige Informationen erhalten kann. Hier gibt es dann Äpfel mit unterschiedlichen Effekten, Schüsseln, die sich selber mit Gerichten füllen, Tränke mit unterschiedlichen Effekten und Glücksspiel. Und für alle diese Dinge gibt es wieder kleine Würfeltabellen. Das ist wirklich sehr nett gemacht. Besonders gefällt mir aber am Goblin-Markt der Satyr Meister Nevin, der den Charakteren für bestimmte Handlungen bestimmte Informationen verspricht. Und das ist relativ cool. Zum Beispiel erhalten sie für eine Waffe Informationen über Tobias, für eine Mahlzeit Informationen über den Tempel und die magische Barriere, für eine Prügelei untereinander Informationen über die böse Hexe im Wald. Und für einen frisch gebackenen Keks sorgt er dafür, dass die Goblins nicht mehr versuchen werden, die Kekse zu stehlen. Denn er hat sie natürlich dazu beauftragt. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass sich viele Dinge durch Rollenspiel lösen lassen werden in diesem Abenteuerband. Und es gibt hier im Zwielichtwald auch noch ein kleines Fraktionsspiel rund um ein Gewässer. Auf der einen Seite haben wir den immer hungrigen, gigantischen und intelligenten Blackfish, der gerne möchte, dass die Charaktere den Damm zerstören. Und auf der anderen Seite einen intelligenten Albino-Biber, dem natürlich einiges an seinem Damm gelegen ist und der den Fisch tot sehen möchte. Beide bieten verschiedene Belohnungen an und es ist bestimmt interessant herauszufinden, wen die Charaktere dann unterstützen. Cool ist aber auch der Obstgarten auf der Insel im Fluss, auf dem die Charaktere genau eine Frucht zu sich nehmen können, um temporäre Boni auf Trefferpunkte oder Attribute zu erhalten. Und sollten sie zu viele Früchte essen, kann das Ganze auch gefährlich werden. Unersetzte Location gibt es noch den Hexenhügel, in dem Orla Graulocke, die typische Hexe, wohnt und einen Goblin vor der Höhle angebunden hat, um ahnungslose AbenteurerInnen in die Höhle zu locken, damit sie fressen kann. Hier gibt es allerdings dann weniger Interaktion, dafür eine große Herausforderung, gegen die die Charaktere kämpfen können. Und so im Ganzen hat mir das Kapitel über den Zwielichtwald aber sehr gut gefallen. Hier gibt es viel Freiheit für die Charaktere, es gibt Dinge zu erforschen, viele Interaktionsmöglichkeiten. Das gefällt mir soweit ziemlich gut, würde ich sagen.
Ja, dann können wir vom Zwielichtwald in die trostlosen Berge weiterziehen. Hört sich beides nicht so schön an. Hier gibt es wieder zu Beginn W20 Begegnungen, zum Beispiel ein Basilisk, mehrere Feuerkäfer und Verdammnisziegen. Ich bin so kurz davor, mir Verdammnisziegen in den Garten zu stellen, jetzt wo wir den Zaun haben. Also sehr, sehr ausgezeichnetes Monster. Ja, auch die festen Locations sind die Hütte von Ulias, dem verrückten Fallensteller. Also der erzählt auch immer was von seinen GästInnen und so. Und ich habe lange überlegt, ob ich euch da spoilern soll, was in seinem Keller auf uns wartet. Aber ich kann dir mal andeuten, dass eine wunderbare Teezeremonie dort zubereitet und angerichtet ist mit den ausgestopften Gästen, die er so im Wald gefunden hat. Allerdings sind es nicht alles zwingend waldbewohnende Tiere, sondern vielleicht erkennt die Gruppe auch DorfbewohnerInnen wieder, die irgendwie mal an der falschen Stelle zur falschen Zeit waren. Also der Ulias ist schon ordentlich durch den Wind, muss man sagen. Dann gibt es einen gefährlichen Pfad, wo es drei Optionen gibt, herzugehen. Und je nachdem, wo die Gruppe hergeht, müssen sich irgendwie anders mit den beiden Grottenschatten Korgel und Gorkel auseinandersetzen. Aber irgendwie führen alle drei Optionen zu den beiden. Also, nun denn. Aber je nachdem, wird man überrascht oder nicht oder was auch immer. Dann kommt der Berg der Trauer. Das ist das Grabmal, wo der Tobias leider drin war und das Unheil über die Region gebracht hat. Da ist ein Hügelgrab, wo sich ein magisches Bronzeschwert findet. Und in das magische Bronzeschwert kann ich das magische Glasauge der Jethra einlassen. Und dann wird es zu einem intelligenten Schwert. Ich mochte schon bei D&D Classic intelligente Schwerte, die mit ihren Leuten kommunizieren können, entweder durch Sprache oder einfach im Kopf. Magisches Bronzeschwert, ausgezeichnet, wunderbar. Geschützt wird das Ganze leider von diesem odorösen Ichor oder dem schmerzhaften Wundsekret. Ich habe keine Ahnung, das lässt sich einfach nicht schön übersetzen. Es ist ein schwarzer Pudding, lass uns ehrlich sein, mit coolen Fertigkeiten. Und zwar echt coolen Fertigkeiten, also sehr, sehr unerfreulich das Ganze. Und dann gibt es noch in den Bergen ein unterirdisches Höhlensystem von 5 Räumen. Und das ist so ein bisschen der Filler des Ganzen. Also das hätte ich nicht gebraucht. Da gibt es einen runden Raum mit Leuchtkristallen. Es gibt einen Höhleneingang mit Leuchtkristallen und 4 Kobolden drin. Es gibt eine Höhle mit 4 Tümpeln aus blubberndem Eisenoxid, Wasser. Diese Tümpel haben heilende Fähigkeiten. Aber es sind auch aggressive Höhlenfische darin. Es gibt eine Höhle mit Stacheln. Es gibt eine Kristallhöhle, wo es blendend hell ist. Und die Kobolde haben da coole Schwefelfallen hingemacht. Aber was Schönes ist, dass in dieser letzten Kristallhöhle ich Arvids Ring, Arvid ist diese Leiche aus dem Grab von eben, finde, die eine merkwürdige Fähigkeit hat. Kauft euch das Abenteuer. Alleine um diese Fähigkeit zu verstehen, ich habe keine Ahnung. Wenn ich es richtig verstanden habe mit meinem rudimentären Englisch, dann ist es ein Goldring, der bei Tagesanbruch genau diesen gleichen Ring nochmal spawnt und bei Tagesende verschwindet der. Warum? Egal. Auf jeden Fall gibt es dort auch noch Arvids Klaue. Das ist ein Greifhaken aus Bronze mit magischen Fähigkeiten. Mit dem kommt die Gruppe auf jeden Fall in den Tempel durch diese magische Barriere oder über diese magische Barriere hinweg. Also dieses Höhlensystem ist für mich aber tatsächlich auch fast schon, möchte ich vorneweg sagen, das Einzige, wo ich nicht zumindest halbwegs begeistert von bin an dem Abenteuer.
Gut, wir machen weiter mit dem Kapitel zu den heulenden Hügeln. Und hier erfahren wir, dass es hier neben einer Bergschlucht mit Hinweisen auf eine uralte Alien-Zivilisation und einer Ogerhöhle auch noch den Unterschlupf einer Diebesbande gibt und die findet sich natürlich direkt unter dem alten Turm, der in der Region zu finden ist. In der Höhle hat die 19-köpfige Bande um Fergus und Nariss ihr Lager aufgeschlagen, stellen Drogenzigarren mit Skorpiongift her und haben hier eine Rauchhöhle, in der man die Drogen konsumieren kann. Ich sagte ja schon, es ist deutlich unerfreulicher als so manche realweltliche Droge. Die Charaktere könnten hier also durchaus als KundInnen versuchen, sich einzuschleichen. Das bietet schon mal einen direkten Zugang. Ansonsten ist das eher ein unspektakulärerer Ort, der sich wahrscheinlich eher zur Interaktion eignet, als dass er irgendwie für Kampfbegegnungen geeignet ist. Aber gegebenenfalls wollen die Charaktere ja die Diebesbande als Fraktion ausschalten oder nutzen für irgendwas. Immerhin gibt es hier in einer Höhle einen Lehmdrachen, also ein insektoides Wurmwesen, gegen das die Charaktere kämpfen können. Ansonsten lässt mich das Kapitel eher mit ein bisschen gemischten Gefühlen zurück. Vielleicht kann man noch was aus den Valgrain machen, saurierartigen Flugwesen, die angreifen und deren Rufe wie ein fieses Lachen klingen. Ansonsten ist es halt eine nette Fraktion, aber jetzt nicht besonders interessant, würde ich mal sagen.
Ja, dann können wir zum Tempel kommen. Ja, der kann auf mehrere Arten und Weisen betreten werden. Wie gesagt, unter anderem mit Hilfe eines bronzenen Greifhakens, das sich in einem unglaublich langweiligen Dungeon findet. Aber danach geht es dann in einen echt gut durchdachten und designten Tempel. Und vorab muss ich sagen, das ist mies. Wenn der Tempel nämlich nicht in einem Rutsch erforscht wird, was vermutlich nicht der Fall sein wird für erste Stufe Charaktere, die ja doch recht verletzlich sind, und die Gruppe dann später nochmal zurückkehrt, besteht eine Chance von 2 in 6, dass die Krone der Träume die Albtraumsituation von vorher wiederhergestellt hat und die Gruppe das gleiche Problem nochmal lösen muss. Ja, man könnte über den Glockenturm hinein geraten, wenn man da hochklettert. Da befinden sich Ätzschnecken, deren Säure man einsammeln kann, und Motten, die man wegsperren kann für Beleuchtung. Auf dem Dach des Ganzen sind mehrere Gewächshäuser und eine sprechende Taube. Da steht dann auch, dass man sich mit ihr unterhalten kann. Aber okay, viel würde dabei nicht rumkommen, denn alles in allem sei es ja dann doch eine Taube, okay? Insgesamt finde ich das aber super, dass immer bei allen angetroffenen, vor allem Personen, aber auch Monstern, angegeben ist, was die zu bestimmten Themen zu sagen haben. Das hat schon wieder fast was von so Computerrollenspielen, wo dann genau Frage den und den oder die und die danach, und dann, wenn du das Stichwort nennst, kriegst du halt die Info. Aber das gefällt mir gut. Also dann muss ich mir als Spielleitung nicht immer aus den Fingern saugen, worüber haben die Kenntnis, was wissen die, sondern das ist da genau angegeben. Wenn ich danach frage, kann diese Person mir sagen, das hat es damit auf sich. Der Dungeon, insgesamt ist es ja tatsächlich ein Dungeon, obwohl da vieles im Tageslicht ist. Der Dungeon macht vieles richtig. Viele Aktionen haben Einfluss auf andere Aktionen. So gibt es einen Schlüssel, der aus dem Maul eines explodierten Schweins gefriemelt werden muss, der dann in einem anderen Raum ein Kästchen aufschließt. Oder einen Schlüssel, der aus den Eingeweiden eines explodierten Schafes ein anderes Kästchen öffnet. Ja, ihr habt richtig gehört, das explodieren viele Tiere, und Peter wäre nicht amused von dem, was dort passiert. Und in dem Tempel sind in der Tat einige Dinge, die auch hier wieder meine Ekelgrenze zumindest erreichen, aber nicht so explizit erwähnt werden wie viele andere Dinge. Handfester sind dann aber beispielsweise die 3 Personen, die sich in der Kapelle verstecken, und sie haben bestimmte Bedürfnisse, was dann wieder zu anderen Nebenaufträgen führt. Der eine will nämlich den Tempel nur verlassen, wenn sein Bruder zu ihm kommt. Das heißt, die Gruppe muss sich dann auf den Weg machen, den Bruder zu finden, und haben auch jeweils wieder andere Informationen. Insgesamt ist das cool, zum Beispiel bei dieser Kapelle steht dann, dass da wirklich einfach die Träume und böse Wesen nicht reinkommen, sodass da die Gruppe sich mal ausruhen kann. Und davon gibt es so 4, 5 Räume einfach, wo nichts Schlimmes passieren kann. Ich glaube, das ist echt so ganz gut, mal um zwischendurch Luft zu holen. Natürlich hat mir auch die Schule sehr gut gefallen. So können in der Bücherei die Gegner aus klassischen Kinderbüchern angetroffen werden. Oder es gibt einen Klassenraum, wo ein Lehrer und 5 Kinder von einem Hexengesicht in die Ecke gedrängt werden, das aus der Wand hervorbricht. Und die Gruppe muss natürlich dann irgendwie dieses Hexengesicht ausschalten, damit die 5 Schnuffelbärchen und der Lehrer entkommen können. Ja, dann gibt es ein Erdgeschoss, dann gibt es die Kellergewölbe, dann gibt es die Krypta. Die Krypta brauche ich allerdings nicht zum reinen Lösen des Abenteuers, denn es geht ja nur darum, die Krone der Träume in den Besitz zu bringen. Und die finde ich schon in den Kellern. Ja, dort finde ich auch diesen unglücklichen jugendlichen Tobias, der das Ganze gestartet hat in einer Zelle. Und ich mag gar nicht sagen, wie ihm die Krone entrissen werden kann und welche Gefahren damit verbunden sind. Das möchte ich euren zarten Gemütern nicht zumuten. Denn, wie gesagt, ein wenig eklig ist das schon. Und auch gerade für Charaktere der ersten, selbst wenn sie dann schon zweite oder dritte Stufe sind, ist das eine klare Gefahr, wo nochmal ein oder zwei Charaktere am Ende des Abenteuers dran glauben könnten. Ja, also das Ganze ist nicht ganz so explizit wie andere Abenteuer, zu denen ich hier schon gezwungen wurde, also komme ich damit halbwegs klar und werde hoffen, dass meine Gruppe oder meine Gruppen diesen armen Tobias befreien können und die Krone in ihren Besitz bringen und das Ganze beenden.
Du sprichst ja schon vom Ende und auf einer der letzten Seiten erfahren wir, wie es denn weitergeht, wenn die Charaktere bestimmte Bedingungen erfüllen und welche Belohnungen sie dafür erhalten. Das ist nett beschrieben, denn neben monetären Belohnungen gibt es auch soziale Belohnungen. Zum Beispiel, und das finde ich fantastisch, dass die örtlichen Schulkinder ein echt mieses Theaterstück über die Heldengeschichte der Charaktere aufführen, dass sich die SpielerInnen oder die Charaktere dann angucken dürfen und dann so tun dürfen, als wäre es ganz toll gewesen. Noch interessanter als der positive Ausgang ist allerdings der Teil, der beschreibt, was passiert, wenn die Charaktere nichts tun, denn das reicht von vielen Toten über dezimierte Regimenter des Königreichs durch die wahrgewordenen Albträume bis hin zu einem chaosverseuchten Ort. Kurzum, das Versagen oder Nichtstun der Charaktere hat mitunter drastische Konsequenzen und das finde ich ziemlich cool. Im Appendix erhalten wir dann noch eine Liste aller magischen Gegenstände im Abenteuer, deren Funktion und Auffindungsort. Das finde ich sehr übersichtlich und außerdem gibt es dann noch eine Liste an Mietlingen, die aber auch als Ersatzcharaktere genutzt werden können. Das heißt, wir bekommen nochmal eine kleine Möglichkeit, schnell neue Charaktere ins Spiel zu bringen. Und damit schließt dann das Buch und wir können uns über das Layout unterhalten.
Ihr werdet überrascht sein. Denn eine der Informationen, die ihr sonst immer bekommt, ist hier nicht ganz eindeutig. Also prinzipiell ist das Ganze nämlich zweispaltig, aber es gibt Passagen, die einspaltig sind und vor allem Tabellen ziehen sich halt oft über die ganze Breite der Seite. Ja, wir können nicht sagen, dass es sich um ein zweispaltig gelayoutetes Oldschool-Produkt handelt. Es ist teilweise einspaltig. Es ist wieder OSI-mäßig komplett übersichtlich. Ich mag sehr, sehr gerne die Karten von den einzelnen Hexfeldern. Die könnten fast von meinem wunderbaren Bernd Bocklage stammen, aber die können was. Muss ich was zu den anderen Illustrationen sagen? Denn ich finde die tatsächlich...
Musst du.
Das ist mein Kritikpunkt, denn die sind nicht oldschoolig Errol Otosik oder von mir aus auch Andy Adam Taylor-mäßig geil. Die sind auch nicht super gezeichnet, modern, cool. Sondern manche davon, die so ein bisschen skizzenhafter sind, gefallen mir ganz gut, aber andere dann wiederum, wie zum Beispiel diese Orla Greylocks auf Seite 35, das mag ich nicht. Ich will das nicht. Und witzigerweise auf dem Cover ist ja so eine fast schon comichafte Zeichnung und die passt überhaupt nicht zu dem, was ich dann innen sehe. Also das ist mir zu inkohärent und die Zeichnung... Sorry, aber viele davon gefallen mir einfach nicht. Aber die Hexfelder-Karten sind saustark. Die sind gut.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das Layout ist sehr übersichtlich, wie in vielen OSI-Produkten und nicht so verspielt und künstlerisch, wie zum Beispiel im Nock Magazine, wie wir das ja zum Beispiel von Mary Mushman eigentlich kennen. Die Illustrationen, die du gerade schon erwähnt hast, sind im Original alle in einem rot-orangenen, comichaften Design gestaltet. Das manchmal so ein bisschen märchenhaft daherkommt, so habe ich es beschrieben. Mir gefallen die Illustrationen zum größten Teil, aber ich kann mir auch vorstellen, das war meine Notiz hier, dass man sich daran schon reiben kann. Das heißt, du erfüllst also meine Vermutung. Ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder der anderen einfach nicht so zusagt. Es passt auch eigentlich vom Stil her nicht so richtig zu dem Inhalt des Abenteuers, sondern die Illustrationen sind ja sehr verspielt und wirken so ein bisschen harmlos und fröhlich. Und das passt dann manchmal nicht zu dem, was wir dann in einem Abenteuer geboten bekommen. Zu manchen Teilen des Abenteuers, wie zum Beispiel zum Goblin-Markt oder auch zu Beatrix, der freundlich lieben Personen in diesem Abenteuer, passt es dann wieder doch ganz gut. Also es schwankt ein bisschen, würde ich sagen, von der Qualität her. Moritz, möchtest du ein Fazit ziehen zu diesem Abenteuerband?
Ja, das ist schnell passiert. Das ist echt gut gemacht. Es gibt kleine Sachen, die einfach ein bisschen weniger fantasievoll sind. Aber es ist von den gegebenen Informationen her gut. Es sind schöne Ideen drin. Es gibt viel Interaktion. Es gibt viele Rollenspielmöglichkeiten. Es gibt viele Kämpfe, die sein können, aber nicht müssen. Es gibt viele Zusammenhänge von Dingen, von Aktionen, von Personen. Nee, das ist schon okay. Also da beschwere ich mich nicht, dass ich mir das genauer ansehen musste. Das ist ein gutes Abenteuer.
Sehr gut. Mir gefällt es nämlich auch insgesamt sehr gut. Ich finde, das ist ein cooles Einstiegsabenteuer für die OSR mit sehr viel Material und coolen kreativen Ideen. Und ich glaube, da wird man sehr lange dran spielen können.
Ja.
Das dürfte durchaus eine Kampagne werden. Das ist nicht ein Abenteuer, was man mal an einem Abend durchspielt, sondern da wird man wirklich lange sich mit beschäftigen können. Man bekommt hier also sehr viel Bang for the Buck, wie man so schön im Amerikanischen sagt. Und mit diesem positiven Fazit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.